Herzlich willkommen hier bei der zweiten Episode von Runde 5, dem MMA-Podcast, wie immer mit meiner Wenigkeit und dem großartigen Matthias Botthoff.
Ja, sei gegrüßt, Carsten. Ich freue mich zu unserer zweiten Folge und vor allem bin ich gespannt, was du zu berichten hast, denn wie die meisten ja vielleicht mitverfolgt haben, am Wochenende warst du in Prag bei der UFC Fight Night. Und ich denke mir mal, wenn man sowas live sieht, ist es doch nochmal was ganz anderes, als wenn man zu Hause vorm Fernseher sitzt oder vorm Laptop, oder?
Also, da hast du absolut recht. Ich war mit The Zone da und wir saßen Cage-Side. Das heißt, ich saß quasi direkt neben den Judges in derselben Reihe wie Joanna Jędrzejczyk und Volkan Özdemir. Und das waren unfassbare Eindrücke, die man da erlebt hat. Kleine Fun-Story, wir kamen da rein in die Halle, ich habe nach meinem Sitz gesucht und auf meinem Sitz, ich habe nach der Nummer geschaut, auf meinem Sitz saß Herb Dean und ich war total überfordert, ich dachte mir, Mensch, was mache ich denn jetzt? Herb Dean sitzt gerade auf meinem Platz und da hat er mich so angeschaut, hat er halt gesagt, oh komm, ich setze mich weg, habe ich gesagt, nein, passt schon, bleib ruhig sitzen, dann habe ich...
Ich setze mich auf deinen Schoß, hast du gesagt. Und dann, für diejenigen, die es nicht wissen, wer Herb Dean ist, also einer der bekanntesten Kampfrichter in der UFC und ich glaube auch derjenige, der sogar die Kampfrichter ausbildet, ist es richtig?
Glaube ich schon. Er war auf jeden Fall auch der Referee bei McGregor vs. Khabib.
Ja, und wie gesagt, ich habe schon gesehen, wie er halt andere Kampfrichter unterrichtet und ausbildet.
Genau, und dann saß ich da neben Herb Dean, Mark Goddard saß auch da, Bruce Buffer ist immer mal wieder vorbeigelaufen, weil wie gesagt, ich saß ja neben den Judges und Bruce Buffer hat sich da immer die Ergebnisse geholt. Und da habe ich dann irgendwann auch so meine Chance ergriffen und nach einem Bild mit Bruce Buffer gefragt. Bruce Buffer ist natürlich, also wenn man den in echt erlebt, das ist einfach der strahlt so ein Charisma aus, so eine Persönlichkeit, das glaubt man gar nicht, ne? Also wirklich breite Schultern, gerader Rücken und immer mit dem Blick nach vorne. Bruce Buffer ist einfach Bruce Buffer.
Und ich habe auch noch nie gehört, dass er sich versprochen hat.
Einmal ist es mir tatsächlich aufgefallen. Ja? Und zwar, ich glaube, er hat sich da verlesen. Schau dir mal an, John Jones versus Daniel Cormier 2, als er quasi John Jones als den neuen UFC-Champion ansagt, da sagt er nicht and new, sondern er sagt da and now. Er sagt aus Versehen now anstatt new und da war er selber kurz verwirrt. Und während er dann quasi and now sagt, kommt Dana White und hängt John Jones den Gürtel rum. Total so eine komische Situation einfach, weil man weiß, okay, Bruce Buffer hat da so ein bisschen seinen Einsatz verpasst, ne? Aber nichtsdestotrotz, Bruce Buffer ist eine Legende. Das erste Mal dieses It's Time hören im Main Event, ein unfassbares Gefühl. Und mir ist da eine Szene besonders im Kopf geblieben. Und zwar hat er die Lutzka oder wie das Publikum gerufen hat, hat sie gekämpft, eine Tschechin, die einzige Tschechin auf der Fightcard, wenn ich richtig weiß.
Die hat die gegen die Kamush, nee, wie heißt sie?
Genau.
Ja, gekämpft, richtig.
Und das war so ein Kampf. Hast du den Kampf gesehen?
Aber natürlich.
Wie empfandest du ihn so vom TV? Fandest du ihn spannend oder doch eher einen von der langweiligen Sorte?
Na, ich fand ihn schon spannend. Kann man jetzt nichts sagen. Also, ich war zumindest gespannt darauf, wer gewonnen hat. Ich fand es relativ knapp.
Ja. Und es war so ein Kampf, wo ich mir, da saß ich im Publikum und ich dachte mir, Alter, ist das geil. Aber ich glaube, hätte ich genau diesen Kampf im TV gesehen, hätte ich mir gedacht, Alter, ist das langweilig.
Und ja, es kommt immer drauf an. Natürlich will man viel Action sehen, man will. Ja. Aber ich sehe es halt manchmal auch aus kämpferischer Sicht. Und da fand ich es halt für mich als selber Kampfsportler schon irgendwie interessant. Aber es war natürlich jetzt nicht der Kampf, wo hier vom Fernseher hoch und runter springen.
Ja.
Aber jetzt mal, um beim Kampfgeschehen zu bleiben, wie hast du die Energie, die Kraft, die Brutalität empfunden, wenn man da jetzt relativ nah am Käfig sitzt? Ich bin ja selber schon bei einigen UFC-Veranstaltungen gewesen, auch schon bei kleineren Veranstaltungen. Ich habe auch schon das Glück gehabt, dass ich sehr nah an den Kämpfern dran sein konnte. Wie war für dich der Eindruck, was da für Kräfte überhaupt aufeinanderprallen?
Also, vor allem Cage-Side, da hört man quasi, wenn die Handschuhe auf den Körper klatschen. Man sieht die einzigen Schweißperlen, die da vom Körper abschlagen. Aber die Stimmung, die war unfassbar. Ich habe genau deshalb den Kampf zwischen Camouche und der Lutzka angesprochen, weil als das Ergebnis bekannt geworden ist, ich dachte
Hat alle
wirklich,
gebebt.
aber absolut, ich dachte wirklich, die Stühle fliegen gleich. Das war unfassbar. Es war so laut, es wurde so laut gebuht. Und das war übrigens beim Kampf von Carlo Pedersoli Junior auch so, dem Enkel von Bud Spencer. Der wurde ja auch in der Halle, also sein Gegner, der Carlo Pedersoli hat ja durch Knockout verloren in der letzten Sekunde von Runde 1. Und sein Gegner wurde total ausgebuht. Und ich habe sein Team, also von seinem Gegner, ich glaube Gwent heißt er oder irgendwie so, habe ich am nächsten Tag am Flughafen getroffen. Und Justin Willis sagt ja wahrscheinlich was, ne? Justin Willis ist auch in diesem Team und ich habe die da am Flughafen getroffen, da haben wir ein bisschen geschwätzt. Und die wussten gar nicht, dass Carlo Pedersoli, der Enkel von, also, nee, sie wussten nicht, dass er der Enkel von Bud Spencer ist, sie wussten gar nicht erst, wer Bud Spencer war. Und in Amerika ist Bud Spencer scheinbar total unbekannt.
Ist
Und,
gut möglich, ja. Ist, glaube ich, mehr so ein europäischer
ja.
Volksheld, Filmheld.
Und da hat er noch gesagt, Mensch, er dachte, er wurde ausgebuht wegen der schlechten Performance. Da habe ich ihm
Gut, dass sich
erstmal,
mal jemand erklärt hat.
da habe ich ihm erklärt, wer Bud Spencer für uns Europäer eigentlich ist. Ne? Und auch total witzig, viele Offizielle getroffen, Sean Shelby war auch da, habe ich gesehen. Und total geiles Erlebnis, aber diese Stimmung in der Halle.
Es ist unglaublich und ich glaube, jeder, der uns jetzt zuhört, man kann es nur empfehlen, nehmt euch irgendwann mal die Zeit und das Geld in die
Ja.
Hand und schaut euch so ein Event live an. Auch wenn ihr nur hintere Plätze habt, es ist von der Atmosphäre her gigantisch. Und dann versteht man auch, welchen Mythos diesen Sport umgibt, dieses
Ja.
wie Gladiatorenkämpfe. Also, ey, da ziehen sich dir die Eier zusammen und die Rückenhaare stellen sich auf. Ich war dabei, als Anderson Silva gegen Dan Henderson gekämpft hat.
Ja.
Du kannst dir nicht vorstellen, was da in der Halle los war. Ey, Pride Champion trifft auf UFC Champion. Ich habe gedacht, die nehmen die Halle auseinander. Das ist, da hast du ein Feeling in den Knochen. Dieses Nonplusultra an menschlicher Herausforderung,
Ja.
Mann gegen Mann und dann Tausende von Menschen, die da am Jubeln und am Schreien sind. Also ich glaube, ich meine, wir können es ja nicht nachempfinden, wie das für die Kämpfer ist, aber das muss Adrenalin freisetzen und Dimensionen in dir freisetzen,
Ja.
die wir uns nicht vorstellen können.
Ich würde sogar empfehlen, holt euch gar nicht mal unbedingt Tickets in den vorderen Reihen. Ich denke nicht unbedingt, dass es sich lohnt, weil was mir aufgefallen ist, ich saß ja wirklich direkt in der allerersten Reihe, das heißt, vor uns saß niemand. Ich weiß nicht, ob es sogar noch geiler gewesen wäre, wenn man so quasi mitten im Publikum sitzen würde, mit den ganzen Fans drumherum. Ich
Schwer
meine,
zu sagen, ich hätte lieber deinen Platz genommen.
ja, ich weiß, es ist schon irgendwie witzig, wenn Volker Özdemir drei Plätze neben dir sitzt und Joanna auch, aber so mitten im Publikum, wo wirklich alle ausrasten und wirklich jubeln und buhen und alles zusammen. Dieses Gefühl habe ich zwar nicht erlebt, aber dennoch habe ich den ein oder anderen Schweißtropfen auf meine Hand fliegen spüren. Ja, es UFC-Event ist ein Erlebnis. Prag auch eine wunderschöne Stadt. Und
Absolut, kann ich nur bestätigen.
ja, also wunderschön, sehr nette Leute auch. Auch bei der Security, die uns jedes Mal aufs Neue auf Tschechisch angesprochen hat und ich dann immer wieder gesagt habe, English please, English please. Und ja, es war ein super Erlebnis. Großen Dank an DAZN, dass sie mir sowas ermöglicht haben. Und der UFC, also Prag allgemein hat ja so einiges verändert. Ich meine jetzt nicht in der UFC-Geschichte, sondern im Matchmaking, um mal so die Überleitung zu schaffen.
Wollte ich gerade sagen, nachdem wir jetzt unseren Zuhörern, es sind ja keine Zuschauer, wir sind hier beim Podcast, nachdem wir unseren Zuhörern die Nasen oder die Ohren lang gemacht haben, kommen wir jetzt wahrscheinlich zum Main Event.
Ja.
Das war ja ein geiler Kampf, möchte ich mal sagen.
Ja.
Und vor allem aus meiner Sicht, und da kommt wieder der Kampfsport-Nerd in mir raus, was ein geiler K.O. In der Rückwärtsbewegung solche Handtechniken zu schlagen, das ist schon allerfeinste Sahne Kampfsport. Das können manche Boxer nicht.
Ja, also Thiago Santos hat wieder einmal bewiesen, dass er an die Spitze des Halbschwergewichts möchte. Und ich finde, die aktuelle Situation drumherum ist allgemein mega interessant. Denn, was haben wir jetzt? Wir haben einen Thiago Santos, der sich eigentlich einen Titelshot verdient hat. Wir haben John Jones versus Anthony Smith. Wir haben einen Dominic Reyes versus Volkan Özdemir. Der Gewinner hat sich auch einen Titelkampf verdient. Und wir haben am 1. Juni Alexander Gustafsson gegen Corey Anderson bei der Fight Night in Stockholm. Das heißt, wir haben einen Titelcontender eigentlich nach dem anderen. In meinen Augen geht es nur darum, wer als nächstes gegen John Jones ran darf. Aber im MMA gibt es ja immer Upsets. Und Anthony Smith kann durchaus den Upset schaffen. Ich weiß gar nicht, wo wir zuerst anfangen sollen. Ja, ob wir über Anthony Smith reden sollen, ob wir über...
Die Frage ist, hat einer von denen, über die wir jetzt gesprochen haben, haben die schon das Niveau von einem John Jones? Ich glaube nämlich nicht. Weil John Jones in seiner Fight-Historie einfach die größeren Häppchen schon geschlagen hat. Und die Jungs, die jetzt nachkommen, ich weiß nicht, ob die schon auf dem Level sind wie ein John Jones. Auch ein Anthony Smith, den habe ich übrigens auch schon live kämpfen sehen. Da ist schon brachiale Wucht und ein richtiger Kerl dahinter.
War es in Hamburg?
Ja.
Ah, mega nice, ja.
Und ich denke, er braucht viel Glück, um einen John Jones zu schlagen. Ich halte den John Jones einfach für zu clever. Und ich weiß auch nicht, ob am Ende des Tages ein Anthony Smith mit dem Druck klarkommt, der sich am Wochenende aufbauen wird bei ihm.
Ja. Boah. Es ist schwer zu sagen. Ich meine, Anthony Smith, der hatte schon viel Druck auf seinen Schultern. Er ist ja hochgewechselt dann ins Halbschwergewicht, weil er nicht so erfolgreich war in seiner vorherigen Gewichtsklasse. Im Light Heavyweight, aber dann durchaus erfolgreich gewesen. Was ich aber sagen muss, und zwar, ich erinnere mich an seinen Kampf gegen Volkan Özdemir. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich Volkan Özdemir persönlich kennengelernt habe, sondern Volkan Özdemir sah im Kampf gegen Smith besser aus. Dann ging ihm aber die Ausdauer verloren. Und dann wurde er halt in der Submission gefangen. Aber rein vom Kampf her zwischen Smith und Özdemir sah ich Özdemir vorne. Er war der bessere Kämpfer von beiden. Ob sich durch diese Performance Smith jetzt einen Titelkampf gegen John Bones Jones verdient hat, ist die Frage. Ich meine, John Jones, der hat ja erst Gustafsson besiegt. Und es war jetzt nicht der schwierigste Kampf seines Lebens. Und ich denke nicht, dass Smith und Özdemir und Reyes und Thiago Santos, ich denke nicht, dass sie auf dem Level eines Gustafsson sind oder eines Daniel Cormiers und dann dementsprechend erst recht nicht auf dem Level eines John Jones.
Glaube ich auch noch nicht, wobei ich möchte ja keinen rund machen hier oder habe natürlich Respekt vor allen Kämpfern, aber ganz ehrlich, ich war so ein klein bisschen enttäuscht vom Gustafsson. Ich hatte mir echt mehr versprochen. Gerade nach der ersten Schlacht, die beiden sich geliefert haben, war ich dann beim zweiten Kampf doch ein bisschen enttäuscht irgendwie, oder?
Ja, das Problem war ja auch beim ersten Kampf bekannterweise, John Jones hat Gustafsson nicht ernst genommen. Er hat sich Videos angeschaut und hat gemeint, ach, ich sehe da jetzt nichts, womit er mich besiegen könnte. Und die böse Überraschung kam dann während dem Kampf. John Jones konnte dann mit Biegen und Brechen noch die Decision gewinnen. Aber ich denke, im zweiten Kampf, vor allem nach den ganzen Problemen und nach den ganzen Picograms, hat sich John Jones da doch fokussiert auf ein gutes Comeback. Und ich denke, John Jones ist kämpferisch gesehen der gesamtbeste Kämpfer, kämpferisch der greatest of all time, aber es wehen ganz, ganz viele dunkle Schatten über seiner Karriere, die ihn dann doch nicht zum Goat machen, in meinen Augen. Aber rein von seinem Skillset her, von dem, was er im Käfig zeigt, zählt John Jones in meinen Augen zu den Greats of All Time. Ein Anthony Smith ist da in meinen Augen nicht oder noch nicht so gut, um ihn zu besiegen, aber...
Ja, er hat in der Vergangenheit auch Leute gekämpft, die so ein bisschen auf einem absteigenden Ast schon waren, die ihre wirkliche Peak-Zeit schon hinter sich haben. Ein Maurice Shogun Rua oder ein Rashad Evans. Ja, ich meine, das waren natürlich alles mal Weltklasse, Top-Kämpfer, aber die sind auch in die Jahre gekommen und die haben natürlich auch schon so viele Kämpfe auf dem Buckel. Wenn dann so ein frischer, unverbrauchter Anthony Smith kommt, hat das ja vielleicht ein bisschen leichter als ein John Jones, der in der Vergangenheit wirklich die Leute gekämpft hat, als sie in ihrer Prime waren.
Gut, was heißt unverbraucht? Anthony Smith hat knapp doppelt so viele Kämpfe wie John Jones, ne? Hat, glaube ich, 40 Profi-MMA-Kämpfe, ich bin mir nicht sicher.
Echt? Ich dachte 30, okay, gut. Aber egal, spielt jetzt auch keine Rolle.
Ja,
ja, da hast du auch wieder recht, aber...
Was ich halt sagen wollte, es muss irgendjemand geben, der dann gegen John Jones kämpft. John Jones hat jetzt erst gegen Alexander Gustafsson gewonnen. Da kann man jetzt keinen erneuten Rückkampf ansetzen. Und selbst wenn diese Leute jetzt nicht unbedingt auf dem Level von John Jones sind, es gibt immer die Möglichkeit eines Upsets. Immer gibt es Überraschungen. Wer dachte, dass Chris Weidman gegen Anderson Silva gewinnt?
Richtig.
Wer dachte, dass Conor McGregor gegen Jose Aldo gewinnt? Auch Rinnan... Echt?
Ja, doch, da war ich mir ziemlich sicher. Darf ich ganz kurz abschweifen? Aber nur einen Satz.
Ja, klar.
Jose Aldo war mental, psychisch schon gebrochen, bevor der Kampf losging. Hat man schon in seinen Augen gesehen, fand ich. Nur das am Rand. Aber kommen wir zurück zum wichtigen Thema. Zum Jetzt und Hier. Und nicht das, was damals war.
Ja, auch Rinnan Barão. Irgendwann hat er verloren.
Ja.
Auch Georges St-Pierre hat mal seinen Gürtel verloren.
Ja.
Und genau so kann er auch einen John Jones verlieren. Klar, es ist ja nicht so, dass John Jones aus Teflon ist und unbesiegbar. Anthony Smith, es braucht im Kampfsport einen Schlag, der gut landet. Und schon kann der Kampf vorbei sein. Und dementsprechend, es gibt immer diese Puncher's Chance, sagt man ja so schön. Und es ist jetzt nicht so, dass ich sage, boah, John Jones gewinnt zu 100%, ich setze 1.000 Euro auf ihn. Nee, aber ich denke, dass John Jones gewinnt, weil er einfach im Halbschwergewicht aktuell keinen wirklichen Gegner hat, außer Gustafsson, und den hat er via TKO besiegt.
Und dazu muss man aber auch sagen, dass Gustafsson jetzt in der Vergangenheit aber auch nicht so viele Kämpfe gemacht hat.
Ja, der war ja leider auch vom Verletzungspech
Das kommt noch geplagt. Hinzu. Ich stelle mir halt die ganze Zeit die Frage, war John Jones so extrem gut oder war Gustafsson einfach nur etwas schlechter als beim letzten Mal? Das ist halt schwierig zu sagen. Und jedenfalls das Wochenende, der Kampf, also er hat Spannung und er ist definitiv interessant, weil Anthony Smith, der ist hungrig, der will es wissen.
Ja.
In meinen Augen hat er auch gerade seine beste Zeit. Ne? Er hat jetzt alle Skills, er hat Rückenwind, er ist motiviert, er ist hoffentlich unverletzt und gesund. Der Typ hat Power, also klar, auf alle Fälle spannend. Ne?
Eben, und was man dazu sagen muss, UFC 235 ist einfach so unfassbar gestackt. Ich meine, da gibt's irgendwie keinen Kampf, den man nicht gucken will. Aber wenn wir schon so bei dieser chronologischen Reihenfolge sind und mit dem Besten anfangen, kommen wir mal zum Co-Main.
Ja, es ist da schon unangenehm, Co-Main zu sagen, weil, sind wir mal ehrlich, allein das ist ja schon ein Kampf. Tyron Woodley, wow, gegen Usman. Da treffen zwei Naturgewalten aufeinander, zwei Modellathleten, die meiner Meinung nach relativ gleich sind, Ringerqualitäten haben, Puncherqualitäten haben. Beide sehen aus, als wären sie aus Eichenholz geschnitzt. Also top austrainierte Athleten. Beide haben super Trainingsteams, beide haben super Camps, sind also bestens vorbereitet. Also das wird meiner Meinung nach eine Schlacht.
Aber was denkst du denn, wer von den beiden wird als Sieger rausgehen?
Tyron Woodley.
Gut, ich dachte, endlich haben wir mal eine andere Meinung, aber nein. Wir sind wieder derselben Meinung. Ich denke auch, Tyron Woodley ist einfach im Welterweight, sehe ich zurzeit niemand, den Tyron Woodley nicht schlagen könnte. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, der jetzige Tyron Woodley würde gegen Georges St-Pierre gewinnen.
Ja, dafür haben wir Georges St-Pierre in der Vergangenheit einfach zu selten gesehen. Aber natürlich wäre das möglich und das wäre natürlich ein Traumkampf gewesen, der aber nicht zustande kommen wird. Nein, ich denke, beide Kämpfer sind relativ gleich. Aber gerade weil sie gleich sind, wo soll Usman da besser sein? Wo soll er seine Chance sehen? Beide sind boxerisch gut, beide können gut ringen, beide sind körperlich gut austrainiert. Ich kann es mir nur schwer vorstellen. Aber wie gesagt, ich behaupte auch auf der anderen Seite, die sind beide auf Augenhöhe. Also da ein leichtes Ding wird das auf keinen Fall für den Woodley. Auf keinen Fall. Das
Meinst du,
wird
also
meiner
ich.
Meinung nach eine Schlacht.
Boah, nee, also ich denke, das wird so eine Nummer wie Woodley versus Till. Also Kamaru Usman. Ja, also Kamaru Usman, der hat ja zuletzt jetzt gegen Damien Maia gewonnen und dann gegen Rafael dos Anjos, die jetzt beide nicht mehr dieselben sind, die sie mal waren. Ich hätte persönlich lieber Colby Covington gegen Woodley gesehen. Die Fans hätten auch lieber Colby Covington gegen Woodley gesehen. Jetzt gibt man Usman den Titelkampf. Naja, Dana White will einfach auf Krampf keinen Woodley als Champion haben. Und das ist einfach so. Aber ich denke nicht, dass ein Kamaru Usman Woodley stoppen wird. Ich denke allgemein, dass der Kampf total langweilig wird. Weil wie du schon sagtest, beide können gut ringen. Und dementsprechend wird das so ein Derrick Lewis gegen Francis Ngannou auf dem Boden. Ich meine, klar, das ist jetzt eine sehr gewagte Aussage, aber ich glaube, das. Nee, noch besser. Ich habe ein Beispiel sogar mit Tyron Woodley. Ich denke, es wird ein Tyron Woodley gegen Damien Maia.
Na, du kannst doch einen Damien Maia nicht mit dem Usman vergleichen, ich bitte dich.
Ja, aber guck mal.
Der Damien Maia kann ja nur eine ringertechnisch und auch boxtechnisch, beziehungsweise vom Striking allgemein nicht mit einem Tyron Woodley mithalten. Und der Damien Maia hat ja ganz klar seine Strategie gehabt, reingehen, Tyron Woodley zu Boden bringen und natürlich dann am Boden das Ding gewinnen. Und der Tyron Woodley hat halt zu 100% alles versucht, um da defensiv zu arbeiten und nicht zum Boden zu kommen. Und nee, der Usman hat dafür mehr Power in Händen. Das wird schon gefährlicher für einen
Also,
Tyron Woodley.
warte, Usman hat mehr Power in den Händen als Damien Maia
Damien
oder als
Maia.
Tyron? Achso, okay.
Als Damien Maia.
Okay, da bin ich aber kurz
Nein,
hellhörig
nein, als
geworden.
Damien Maia. Als Damien Maia.
Ja, aber ich weiß nicht, also ich denke auch aktuell, dass niemand an Tyron Woodley vorbeikommt. Ja, ich hätte lieber Colby Covington als Usman gesehen. Auch weil Colby Covington der Interims-Champion war und
Ja,
er sich eigentlich den Titelkampf verdient hat. Aber ich denke auch nicht, dass Colby Covington gewonnen hätte. Covington ist auch ein super guter Wrestler, war auch mal Trainingspartner von Tyron Woodley, ne? Und ich weiß
und
nicht,
gerade
also.
das spricht dafür, dass Tyron Woodley den schlagen würde. Der kennt den vom Training, der ist sich relativ sicher. Und ich glaube nicht, dass der vor dem Covington Angst hat.
Ja, aber. Genauso gut kann ich ja sagen, Covington kennt Tyron Woodley. Genau deshalb wird er ihn besiegen.
Glaube ich
Vielleicht
nicht.
gerade.
Dann wäre der schon längst der Champion, aber Tyron Woodley ist der
Ja,
Champion.
aber vielleicht gerade, weil Tyron Woodley Colby Covingtons Training kennt, hat er Angst. Vielleicht weiß er, Mensch, der Colby, der ist ein flitziger Rabauke, der wird mich umhauen. Nee, Spaß, aber ja. Diesen Kampf wird es wahrscheinlich nie geben. Covington will ja jetzt scheinbar raus aus der UFC, irgendwie sowas. Aber Tyron Woodley versus Usman, ich glaube, das wird so ein typischer Ringerkampf. Und ich glaube auch, dass der absolut nicht spannend wird.
Gut, dann haben wir jetzt zumindest das Thema abgehakt. Du sagst, es wird ein langweiliger Kampf und ich sage, es wird eine richtige Schlacht.
Es wird halt ein einfacher Woodley-Kampf und Woodleys Kämpfe sind halt langweilig.
Okay, machen wir da einen Punkt. Mehr kann man zu dem Thema auch nicht sagen,
Ja.
weil wir haben halt dann schon wieder einen Kampf, wo ich mir sage, ah, da brennt die Luft. Robbie Lawler gegen
Ben Askren.
Absolutely.
Und
wow, da bin ich gespannt drauf,
also
ehrlich.
Das wird, denke ich, auch Hammer, je nachdem, ob Ben Askrens, ob er sein Wrestling anbringen kann. Da kann ich kurz einen Witz erzählen. Leute, ich konnte letztens so schlecht einschlafen. Ich habe Schlaftabletten genommen, ich habe Tees getrunken und ich war immer noch hellwach. Dann habe ich mir einen Kampf von Ben Askren angeguckt.
Genau, ja. Ich wollte es gerade sagen, ich habe mir alle seine Kämpfe angeschaut, zumindest das, was ich auf YouTube finden konnte.
Und dann
also spannend ist was anderes, ne?
Und dann bin ich eingeschlafen. Ja, aber so ist das nun mal im Wrestling. Guck mal, es geht ja beim MMA nicht darum, wer bringt die krassesten Knockouts, sondern es geht darum, wer gewinnt. Und selbst wenn Woodley nun mal langweilig gewinnt, ich bin absoluter Fan von Tyron Woodley. Ich mag.
Ja, das wissen wir jetzt. Jetzt bleibt
ja
beim Thema.
Okay. Ich bin auch ein Fan von Ben Askren. Und das Problem ist jetzt aber, Robbie Lawler kann Takedowns abwehren und ganz hart zuschlagen.
Und genau. Ich denke, es gibt eine böse Überraschung. Der Robbie Lawler wird den einstampfen.
Meinst du, wir haben wieder den Ruthless Robbie Lawler?
Ich hoffe doch. Ich hoffe, dass er nicht zu sehr, der hat natürlich jetzt auch Ringschlachten hinter sich. Also ja. Leute, wenn ihr mal Bock auf geile Kämpfe habt, dann guckt euch die letzten Kämpfe von Robbie Lawler an. Alter, ey, was ging's da zur Sache? Boah, ein Rocky-Film ist dagegen ein Schmuse-Film. Ich weiß nicht, ob der nicht schon zu viele eingesteckt hat, ob der noch mal die Power hat für so eine Ringschlacht. Wenn ja, dann bin ich der Meinung, kann er den Ben Askren die Hölle heiß machen.
Robbie Lawler meinte ja sogar, er ist wieder der Alte. Er war lange Zeit nicht mehr Ruthless, aber jetzt sehen wir wieder den Ruthless Robbie Lawler. Und ich
weiß, das wäre natürlich Hammer.
Ein Kampf, der mir. Oh, die Sache ist ja auch die. Die UFC mag ja eigentlich Robbie Lawler. Der liefert immer geile Sachen ab. Der liefert genau die Kämpfe ab, die die UFC dann später schön auf Facebook postet und
spektakulär und blutig.
Ja, eben. Das will man ja sehen. Also als im Mainstream ist einfach so. Und Robbie Lawler, ja, das Problem ist halt, ein großes Fragezeichen steht über diesem Kampf. Wie fordernd waren Ben Askrens Gegner bei One? Ja. Und sind die dort überhaupt auf UFC-Niveau? Ich habe ja One sogar kommentiert am Freitag. Und jetzt fällt mir eigentlich gar kein Zusammenhang ein. Aber was ich denke nicht, dass die One-Kämpfer auf UFC-Level sind. Gut, jetzt mal abgesehen von Sage Northcutt, Eddie Alvarez und Demetrius Johnson, die sind auf UFC-Level. Aber ich denke, oder guck mal, ich sag's anders. Ich denke nicht, dass Ben Askren bei One einen so harten Gegner hatte, wie jetzt mit Robbie Lawler. Das meine ich damit.
Der Meinung bin ich auch. Aber leg dich mal fest, wer gewinnt?
Ben Askren.
Ich sag Robbie Lawler.
Na, endlich sind wir mal einer anderen Meinung. ja, ich will nicht sagen, das wird ein langweiliger Kampf, aber ich denke, Ben Askren wird sein Wrestling nutzen, außer wir erleben eine böse Überraschung von Lawler, wir erleben wirklich den Ruthless Robbie Lawler, dann kann das auch böse enden für Ben Askren, denn viele wollen ihn verlieren sehen.
Am Wochenende sind wir schlauer.
Ja.
Was haben wir noch im Programm? Nächster Kampf.
Wir haben auf den Prelims haben wir Zabit Magomedsharipov gegen Jeremy Stephens. Und ja, Zabit, einer der Top-Nachwuchsstars der UFC.
Ja, vor allem ein Typ, der ja technisch auf dem Niveau ist. Da will man ja mit der Zunge schnalzen, was der drauf hat an Kicks, an Bodentechniken, an Moves. Also wirklich ein beeindruckender Typ. Ich bin mal gespannt, wie der mit so einer Kampfsau wie Jeremy Stephens klarkommt.
Und da steht wieder ein großes Fragezeichen über diesem Kampf, denn Zabit hatte noch nie einen Gegner aus den Top 15. Und jetzt kommt da ein Jeremy Stephens, der die Nummer 5 oder die Nummer 6 ist. Der wirklich jeden ausnocken kann, theoretisch.
Ja, ja.
wie gut wird Zabit gegen einen so guten Gegner sein? Denn Fakt ist, Zabit hatte noch nie einen so starken Gegner wie jetzt.
Ja, und auch keinen, der so eine Knockout-Power hat. Keinen, der so direkt in den Mann reingeht. Also der Jeremy Stephens ist keiner, der mit dir rumspielt, mit dem man so technische Spielereien machen kann. Sondern das ist einer, der jede Sekunde mit jedem Move, mit jeder Bewegung den Knockout sucht.
Ja.
Das ist schon ein harter Hund, ey. Also, wird auf alle Fälle saumäßig spannend, ob dann das hohe technische Niveau ausreicht, um gegen so einen aggressiven Gegner standzuhalten. Bin ich echt mal gespannt. Wobei am Boden denke ich schon, dass er dem Jeremy Stephens überlegen ist.
Glaube ich auch. Vor allem, Zabit war ja auch ACB-Champion und da hat man dann doch gute Gegner auch. Klar. Ja. Und wir sehen Zabit eine Koryphäe im Oktagon. Also, was der an Sachen raushaut, die sieht man ja sonst so gut wie nie.
Ja.
Für seinen letzten Submission-Sieg gab es ja, glaube ich, nicht mal einen Namen. Man nannte es irgendwie, glaube ich, Modified Niba.
Ja.
Irgendwo habe ich dann Banana Split gelesen.
Das hört sich mir an nach einem Eis, aber...
ist glaube ich, auch ein Eis.
Ja.
Also was Zabit im Käfig zeigt, das ist einfach auf einem anderen technischen Level wie die meisten in seiner Gewichtsklasse. Aber ob das reichen wird, weil wie gesagt, Jeremy Stephens ist kein Theoretiker, sondern der macht. Und mit machen meine ich, der haut dich K.O.
Und, ja, es ist manchmal sehr schwierig, wenn du einen hast. Ich kenne das aus der Zeit, als ich noch gekämpft habe. Wenn du dann anfängst da und willst schöne Techniken machen und du wirst praktisch überrollt von so einer Kampfsau wie dem Jeremy Stephens, da liegst du halt auch mal ruckzuck auf dem Arsch und hast einen hängen. Und dann bist du geschlagen worden von einem, der technisch vielleicht viel schlechter ist als du, aber der einfach viel eher den Knockout sucht und viel direkter in den Mann reingeht und dann auch diese Power hat. Also ich freue mich auf den Kampf. Ich freue mich generell auf die Kämpfe vom Zabit und auch vom Jeremy Stephens, weil die bisher auch immer abgeliefert haben. Ja. Das ist keine langweilige Kacke, die bringen.
Noch kurz eine Frage zwischendurch. Diesen Kampf, den du da gerade beschrieben hast, fand der offiziell in einem Ring statt oder auf der Straße?
Nee, das war im Ring.
Okay.
Ja.
Weil letzte Podcast-Episode. Also gut. Dein Tipp?
Puh, das ist schwer. Aber ich tendiere... ist das schwer. Ich sag mal Jeremy Stephens.
Eieieiei. Da hast du jetzt aber ein paar Hater mehr dazu gelächelt, ne?
Ja, weiß ich, aber ich muss also, es auch spannend machen.
Ich denke, Zabit, aus einem Grund, auf Jeremy Stephens lastet unfassbar viel psychische Last. Er hatte bei Helwani über Suizidgedanken und so weiter geredet. Und ich denke, das wird ihn belasten, weil er weiß, das ist seine große Chance. Und wenn er verliert, dann fällt er weiter in der Rangliste. Er hat ja seine Chance gegen José Aldo verhauen, als er da durch diesen Leberschlag K.O. ging. Und da lastet gerade so viel Druck auf seinen Schultern.
Ja, da hast du natürlich recht. Da muss ich dir, auch wenn ich es ungern tue, absolut recht geben. Und man darf halt diesen mentalen Faktor und die größten Kämpfer sagen ja immer alle, ein Kampf wird im Kopf gewonnen und nicht mit den Muskeln. Und da ist echt was dran.
Ja.
Da hast du schon recht. Also es kann schon wirklich sein, dass der mental... Und der Zabit ist halt unverbraucht, der ist frisch, der ist gierig, der ist hungrig, der will zeigen, was er drauf hat. Ja. Da könnte es wirklich so sein, dass die mentale Stärke einfach zu dominant ist und der Jeremy Stephens da relativ schnell untergeht. Schwer zu sagen, aber ich hoffe, ich bleib trotzdem bei meinem Tipp. Ich hoffe, er hat das mental gebacken bekommen und er kämpft sich da praktisch mental frei.
Interessant, ich sag Zabit gewinnt diesen Kampf, denke ich. Ja. Aber weißt du, wen wir noch auf der Fightcard haben?
Haus raus.
Ich gebe dir einen Tipp. Hätte den Titel gewinnen können, wenn er nicht mit so viel Emotionen reingegangen wäre in diesen Kampf. Über wen spreche ich?
Deswegen habe ich so viele Emotionen. Habe ich jetzt einen vergessen?
Voll tätowiert, also sein Hals. Markante Tätowierung am Hals.
Ach, ja, natürlich. Der Cody.
Genau.
Der Cody. Ja, auch einer, den ich immer gerne sehe, weil er bisher auch immer abgeliefert hat. Und er hatte ja eine Siegesserie, bevor er dann gegen den DJ Dillashaw gekommen ist.
Ja.
Ja, und dann, das waren aber auch, das waren erstmal zwei geile Kämpfe, die auch durchaus hätten anders ausgehen können. Aber Dillashaw war einfach zu clever, könnte man fast sagen, oder einfach der Glückliche. Aber ich bin mal gespannt, wie der sich jetzt, der hat natürlich auch Druck, hat jetzt zweimal hintereinander verloren. Da muss ein Sieg her gegen Munoz. Kämpft er gegen Munoz, oder?
Ja, genau. Ich denke, Cody Garbrandt macht's. Also Cody Garbrandt ist super guter Kämpfer im Bantamgewicht, hat ja auch Dominic Cruz besiegt. Das Problem war einfach, es gab...
Übrigens, auch schade, dass der andauernd verletzt ist. Wie ärgerlich ist sowas denn?
Dominic Cruz, ne?
Ja, der ja zum Beispiel gegen Cody verloren hat, aber den TJ geschlagen hat. Also, schade, dass der verletzt ist.
Absolut, ja. Ich denke, Cody Garbrandt hätte damals den ersten Titelkampf sowieso, also seine Titelverteidigung quasi, gewinnen können. Die Zeit hat damals TJ Dillashaw gerettet. Gut, in der nächsten Runde wurde Cody Garbrandt gnadenlos ausgenockt. Da gibt's gar nichts zum schönen Reden. Da in der zweiten Runde hat Garbrandt einfach verloren, zu Recht auch. Aber im Rückkampf, ich denke, er ging da einfach zu emotional rein, die ganze Vorgeschichte. Er hat seinen Titel gegen ihn verloren und er war kein Champion mehr und dann wurde er quasi verraten, in Anführungszeichen, von TJ Dillashaw, beziehungsweise eben TJ Dillashaw Team Alpha Male verraten. Der ging da mit zu viel Wut rein, ja. Das heißt, er war wütend, er dachte sich, boah, jetzt hau ich dich K.O. Und dann wurde er einfach unvorsichtiger und war nicht so auf seinen Gameplan fokussiert. Und dann wurde er wieder K.O. gehauen.
Ne? Ja, aber bei den Kämpfen kann man halt wieder sehen, wie eng doch Sieg und Niederlage zusammenhängen. Wie stark das miteinander verknüpft ist, dass ein Bruchteil einer Sekunde über Sieg und Niederlage entscheidet. Ja, manchmal ist es vielleicht auch einfach ein bisschen Glück oder Pech. Und ja, auf alle Fälle, es ist halt auch ein Typ, da freut man sich einfach, wenn der kämpft. Der macht einfach Spaß zum Zuschauen. Das ist einer, der sucht zumindest den Knockout, der sucht den Kampf, der will K.O. schlagen, der explodiert mit jeder Technik, die er macht. Einfach geil, dem zuzuschauen. Und das ist auch, ja, allein das könnte auch schon bei einer Fight Night ein Main Event sein.
Ja, absolut. Also Garbrandt ist ja, glaube ich, jetzt die Nummer 2 im Bantamgewicht. Nee, wahrscheinlich ist er sogar die Nummer 1. Oder? Wer ist denn im Bantamgewicht drüber?
Ich habe die Rangliste jetzt, man möge mich prügeln und ausbuhen, aber ich habe die Rangliste jetzt nicht hundertprozentig im Kopf.
Ah gut, er ist tatsächlich die Nummer 2. Aber warte mal, wer sind denn die Nummer 1 dann im Bantamgewicht?
Ist es Dominic Cruz noch?
Warte. Nee, Marlon Moraes ist die Nummer 1 im Bantamgewicht.
Ach genau, oh ja, der ist natürlich auch gut.
Ja.
Ja, richtig.
Aber ja, ja, das sind eigentlich so die größten Kämpfe. Wir haben Johnny Walker haben wir noch auf der Fightcard. Ja, ist halt ein großer Shootingstar aus Brasilien. Macht viel Show, viel Tanzen und so.
Aber der Typ ist geil. Der Typ ist geil. Also ja, bisher die Kämpfe von ihm waren absolut unterhaltsam.
Hast du den Soccer-Kick gesehen?
Ja, okay. Das hätte böse enden können.
Glück
ja.
gehabt, dass der...
Aber kämpft der jetzt schon wieder, der Johnny Walker?
Ja, eigentlich hätte Ovin St. Preux kämpfen sollen. St. Preux ist ausgefallen. Genau. Johnny Walker hat auf Short Notice gesagt, er springt da rein und sichert den Kampf einfach. Ja.
Und was auch noch interessant ist, ich will mal gucken, kann ich hier eigentlich rausgehen? Nicht, dass ich dich dann verliere. Bin ich noch zu hören?
Matze?
Bin ich noch zu hören?
Spaß, ja.
Ah, gemein. Wo habe ich denn die Fight Card mir? Der Mickey Gale, der kämpfte auch noch gegen.
Der kämpft gegen, ich hatte es gerade gerade noch gelesen.
Ist das Sanchez sogar?
Mickey Gall kämpft gegen. So, wo haben wir es denn? Genau, Diego Sanchez.
Ja. Ja, auf die beiden freue ich mich auch. Ich meine, Diego Sanchez ist ja nun auch schon so einer der ersten Ultimate Fighter Staffel Contender, der
Er hat die erste Staffel gewonnen.
ja, und der liefert ja auch immer nur, die erste Staffel hat auch jeder Dings gewonnen, der Forrest Griffin.
Oh, Moment, hier steht Middleweight.
Ach so, er war die Gewichtsklasse drunter, das ist richtig, ja.
Ja, genau. Ja.
Auf alle Fälle, der liefert halt auch immer ab. Ich meine, entweder geht er K.O. oder er schlägt K.O. Wundert mich überhaupt, dass der immer noch kämpft, weil der hat auch schon so derbe Niederlagen gehabt.
Ja, die UFC hält auch an ihm. Der gewinnt und dann verliert er mal wieder. Jetzt hat er gegen Craig White bei UFC 228 gewonnen. Ja, kann ich gar nicht viel zu ihm sagen. Du bist halt ein Oldschool-Fan, du kennst ihn besser als ich.
Ich habe ja die erste Folge Ultimate Fighter gesehen, damals noch auf DVD gekauft. Und ja, er ist von Anfang an dabei. Er ist einer, der immer abliefert, aber der meiner Meinung nach hätte auch schon aufhören müssen. Und er kämpft gegen den, wie heißt er, Mickey Gale.
Michi,
Das ist
ja.
ja der, der den Serj Norcutt besiegt hat.
Moment. Weißt du, wofür ich Michi Gall kenne? Das ist der CM Punks UFC-Debüt zerstört hat.
Ja, das kommt noch hinzu,
Und
ja.
gegen Serj Norcutt hat er auch gewonnen.
Das ist richtig, meine Worte.
Ja. Ich sitze halt in den Ah, noch in den normalen Prelims, sehe ich gerade.
Ja.
Ja. Was soll man dazu sagen?
Ja, auf alle Fälle auch ein interessanter Kampf, also.
Ja. Ich meine, in der Maincard steht noch Tisha Torres versus Wiley Zhang. Ja, da brauchte man halt wahrscheinlich einen Frauenkampf. Ist jetzt nicht
Für
böse
die
gemeint.
weiblichen Fans, die müssen ja auch
Ja.
einschalten.
Tisha Torres hat jetzt zwei Niederlagen in Folge. Wiley Zhang hat gar keine Wikipedia-Seite. Ja, ob das jetzt eine Maincard bei 2,35 ist. Aber gut. Mensch, du hattest es gerade erwähnt. Du hast gesagt, Diego Sanchez hätte schon lange aufhören sollen. Aber jemand, der eigentlich zum perfekten Zeitpunkt aufgehört hat, auch wenn es uns allen schmerzt, Georges St-Pierre.
Ah, ich wusste, dass dieses traurige Thema kommt. Ja, was soll man sagen? Puh. Schade.
Schade, aber auch zum richtigen Zeitpunkt. Und eins muss ich jetzt sagen. Georges St-Pierre. Kämpferisch top level. Top of the top. Hatte nie, 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 nie irgendwelche dunklen Seiten in seiner Karriere. Nie irgendwie, Doping oder private Zwischenfälle oder Konflikte mit dem Gesetz. Georges St-Pierre ist so der kompletteste Greatest of all time.
Ich war halt damals auch unheimlich beeindruckt. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich in den USA war und bin durch ein Sportgeschäft gestöbert. Auf einmal bin ich da gegen diese George St-Pierre-Figur gerannt, gegen diesen Pappaufsteller. Und dann dachte ich, wow, Alter, der Typ hat einen Vertrag bei Under Armour. Geil.
Ja.
Also es war einer der ersten Vorreiter, die auch richtig Geld gemacht haben.
Ja, also dazu muss man eine Sache auch noch erwähnen. GSP, zwei Niederlagen, beide hat er gerecht. Er hat seine Niederlage nie auf sich sitzen lassen, hat sie immer gerecht. Und ja, er hat sich so ein Hintertürchen offen gehalten, hat gesagt, ja, theoretisch kann er sich schon vorstellen, nochmal zu kämpfen, wenn das Angebot stimmt und ein Kämpfer da ist, der ihn anturnt. Also, er hat gesagt, when there's someone that turns me on. Klar, damit meint er jetzt nicht in dem Sinne, wie wir anturnen verstehen, sondern im Sinne von, wenn er diese Challenge spürt, ja, wenn er irgendwem nochmal beweisen muss, dass er der Beste aller Zeiten ist. Die Verhandlungen mit Khabib sind leider geplatzt. Er selber sagte, er könnte 165 Pfund schaffen. Aber ich glaube, ich weiß nicht. An irgendeinem Grund ist es gescheitert. GSP meinte die UFC. GSP meinte, die UFC wollte den Kampf nicht. Beziehungsweise, ich kann mir gut vorstellen, dass man diesen Kampf nach diesem Mittelgewichtsdebakel, sage ich mal, nicht wollte. Das heißt, dass er zurückkommt, den Titel gewinnt und wieder abgibt. Aber ja, GSP ist zurückgetreten, offiziell, seine Karriere ist jetzt offiziell beendet.
Ja, schade jedenfalls. Ich meine, gerade ich, der praktisch vom ersten Tag an alles mitverfolgt hat, ist jetzt richtig traurig. Ja, also ja, ich habe da schon eine Träne vergossen.
Die Zeiten werden besser, keine Sorge.
Aber ja, charismatischer Sportler. Ich fand auch fast, ich kann mich jetzt auch nicht dran erinnern, dass irgendein Kampf von ihm mal langweilig war.
Oh, naja.
Ich überlege gerade, war schon immer irgendwie spannend.
Ja, ja. Also aus Rush wurde schnell Decision.
Aber gut. Egal, er ist weg, brauchen wir uns keine Gedanken mehr drüber zu machen. Schade wäre es gewesen. Ich hätte ihn gerne gegen Khabib gesehen, bin ich ganz ehrlich. Ich bin auch der Meinung, er hätte eine reelle Chance gegen Khabib gehabt, weil er halt auch ein sehr guter Ringer ist und auch ein sehr guter Taktiker ist.
Ja.
Aber jetzt kommt es halt nicht dazu. Müssen wir halt mit leben. Ist manchmal auch ganz gut so, weil für mich ist es gut, weil ich bin ja immer einer, der wartet dann. Der wartet und wartet und ich hasse warten. Ja? Die ganze Zeit warte ich, hoffentlich macht der GSP. Kommt er, wann?
Ja, ja, ja.
Das, und jetzt weiß ich, okay, Arsch geleckt, Ende.
Ja.
Damit kann ich gut leben. Ist besser, als wenn man jetzt die ganze Zeit wieder da in der Warteschleife ist und darauf hofft, dass er irgendwann nochmal kämpft.
Ja, klar. Ergibt doch absolut Sinn. Jetzt haben wir eine Dreiviertelstunde. Gibt's noch ein Thema, was du ansprechen würdest?
Ich würde mal sagen, die wesentlichen Sachen haben wir jetzt. Alle anderen Themen, die uns noch so im Hintergrund beschäftigen, zum Beispiel Smolnik bei der UFC, das können wir uns fürs nächste Mal aufheben.
Ja.
Dann schauen wir einfach mal, wie die Entwicklung ist oder ob das einfach nur mal ein netter Instagram-Gag war. Ja. Aber ich glaube, die wesentlichen Sachen, die uns diese Woche beschäftigt haben, haben wir besprochen.
Ja, nee, sag du.
Und ich brenne darauf, unsere dritte Episode zu machen, weil die wird ja dann nach diesem Fight-Wochenende sein.
Genau.
Und ich glaube, da werden wir uns überschlagen mit unseren Kommentaren, weil da gibt's mit Sicherheit viel zu erzählen nach diesem Kampfwochenende.
Definitiv, also UFC 235, ich freue mich drauf, mega. John Jones, einer meiner Lieblingskämpfer, wie viele von euch wissen, neben Yoel Romero, eigentlich mein Lieblingskämpfer. Und ja, ich weiß nicht, also ich sage, ich ratter noch mal kurz meine Predictions durch. So, ich sage, John Jones via dritte Runde Knockout, Tyron Woodley via Decision, Robbie Ben Askren via Decision. Ja, Tisha Torres gewinnt auch via Entscheidung. Cody Garbrandt, zweite Runde Knockout. Und Zabit via Submission in der dritten Runde.
Sehr deutliche Ansagen. Also ich sag schon mal, Jeremy Stevenson gewinnt durch K.O. Bei dem Frauenkampf, ja, das wird so eine Punktentscheidung irgendwie, kann ich mir nicht richtig festlegen. Dann hatten wir Robbie Lawler, da waren wir unterschiedlicher Meinung. Der wird den Ben besiegen. Ich weiß nur nicht, ob durch K.O. oder durch Punktsieg. Da kann ich mich schwer entscheiden. Aber Robbie wird gewinnen. Der wird den erstmal einnorden. Welcome, UFC. Und dann haben wir Cody. Ja, ich denke, Cody ist heiß. Cody brennt. Auch der wird meiner Meinung nach, denke ich, gewinnen. Ich vermute auch durch K.O. relativ früh, zweite Runde. Dann haben wir Tyron Woodley gegen Usman. Der wird gewinnen. Könnt mir vorstellen, dass es über die vollen, machen die 5 oder 3 Runden? Normalerweise 5 ist ein Titelkampf.
Die machen 5, ja.
Also 5 Runden. Könnt mir vorstellen, dass es über die Zeit geht. Tyron Woodley, Punktsieg. Und Anthony Smith gegen John Jones, da sind wir, glaube ich, einer Meinung. John Jones wird das gewinnen. Ich vermute, zweite oder dritte Runde. Wird ein Knockout sein. Irgendwie habe ich die ganze Zeit die Bilder vorm Kopf, dass John Jones mit einem Kniestoß gewinnt. Keine Ahnung, wie ich darauf komme, aber.
Also, wenn das jetzt wirklich passiert, dann ist es verdächtig.
Dann ist es echt verdächtig, ja. Aber komischerweise, ich habe diese Bilder vom Kopf manchmal als kurios. Naja, gut. Auf alle Fälle sind wir gespannt. Es wird ein tolles Event am Wochenende, da bin ich mir sicher. Und ich freue mich jetzt schon riesig darauf, wenn wir unsere Episode 3 machen und dann über genau diese Kämpfe sprechen werden.
Ich freue mich auch. Danke, Matze. Hat mega Spaß gemacht mit dir. Ich verabschiede mich und damit...
Wir sollten vielleicht nicht vergessen, wenn jetzt wirklich einer bis zum Ende gehört hat, dass er uns auch gerne auf Instagram folgen kann, um natürlich da auf dem Laufenden gehalten zu werden. Weil wir ja auch noch bei YouTube aktiv sind. Und genau, wer da mehr von uns sehen oder hören möchte, hat da die Möglichkeit.
Genau. Dann noch zwei Dinge. Erstens, folgt uns auf den Social-Media-Kanälen bei Matze, wenn euch Bodybuilding interessiert. Und Sport allgemein, folgt dem Matthias unbedingt. Er hat unfassbar viel Fachwissen. Das muss einfach gesagt sein.
Dankeschön.
Ich habe unfassbar viel Casual-MMA-Wissen. Spaß, ich kenne mich schon besser mit MMA aus. wenn euch MMA interessiert, könnt ihr mir gerne bei YouTube folgen. Und es würde mich freuen, wenn ihr eine Bewertung da lassen würdet, hier bei iTunes. Dann kommen wir auch weiter hoch in den Rankings. Und je mehr MMA-Fans, je mehr Sportfans diesen MMA-Podcast sehen, desto besser wächst der Sport und desto mehr können wir diesen Sport doch professionalisieren, desto mehr können wir zeigen, hey, hinter MMA steckt eine Story. Das ist keine Schlägerei, sondern John Jones hat auch eine Story, Anthony Smith hat eine Story und da treffen eben diese Geschichten aufeinander. Der Kampf hat eine Geschichte und MMA erzählt diese Geschichten. MMA ist nicht einfach nur eine Prügelei und durch eine Bewertung zeigt ihr, dass MMA auch eine Geschichte hat. Spaß, also ja, ihr könnt es gerne bewerten, dann steigen wir auch in den iTunes-Rankings und natürlich, wir bekommen dann euer Feedback. Ich lese mir jede Bewertung durch und nehme sie mir auch zu Herzen. Jo.
Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.